Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserem Gottesdienst. Ganz besonders begrüße ich auch die Kinderkirchkinder. Schön, dass ihr dabei seid zu Beginn und nachher geht ihr dann in euer eigenes Programm. Bad news are good news, so heißt es landläufig. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, die lassen sich gut verkaufen. Gut, dass wir heute hier zusammen sind im Gottesdienst, nicht um schlechte Nachrichten zu hören, sondern gute Nachrichten, die unser Leben, in unserem Leben Wurzeln schlagen und uns ermutigen. Und der Psalm 103, Vers 2 ist der Wochenspruch für diese Woche. Da heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Damit hilft uns dieser Vers in dieser Woche auf die Sprünge, auch in den Gesprächen vielleicht darauf zu achten, nicht nur das zu erzählen, was nicht gut läuft, was schwierig ist, sondern auch die Spuren Gottes in unserem Leben zu entdecken, wo Gott uns begleitet und da ist und was er uns Gutes tut. Das soll in diesem Gottesdienst zum Ausdruck kommen und das soll gleich auch im ersten Lied zum Ausdruck kommen. Er weckt mich alle Morgen. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir loben Gottes ewige Treue mit Psalm 146 unter der Nummer 757. Wir lesen die Verse im Wechsel, und zwar die ganzen Verse. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist.
Der Treue wird ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt werden. Er die Mugel speiset.
Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre.
Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion, führe und führe. Halleluja.
Ruhe sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war.
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir loben dich und danken dir. Du hast Himmel und Erde geschaffen. In Jesus Christus bist du zu uns gekommen. Du hast unser Leben und Sterben geteilt. Du wohnst in uns durch deinen Geist. Du schenkst neues Leben durch deine Auferstehung. Lass deine Liebe, deine Freundlichkeit und dein Erbarmen einziehen in unser Leben. Wir beten weiter in der Stille. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wende. Amen. Das Singteam nimmt uns nun mit. Du bist meine Zuflucht. Du bist mein Zufluchtsort.
Römer 8, die Verse 14 bis 17. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Bevor wir das Lied singen, dürfen alle Kinder werden verabschiedet in die Kinderkirche. Wir wünschen euch eine gute gemeinsame Zeit. Und nun wollen wir das Lied singen, Nummer 333, die Verse 1 bis 4.
Liebe Schwestern und Brüder, haben Sie es schon mal gehört, dieses Lied? So sehen Sieger aus, schalalalala, so sehen Sieger aus. Und das Lied singt man dann besonders gerne mit, wenn die Fußballnationalmannschaft gewonnen hat oder wenn der Lieblingsverein gewonnen hat. Und dann singen wir kräftig mit, weil wir haben gewonnen. Anders sieht es dann aus, wenn die verloren haben, die, ja, dann ist man nicht mehr so bei der Sache und dann identifiziert man sich nimmer so stark damit. Was im Umgang mit Siegern und Verlierern im Sport zum Ausdruck kommt, das lässt sich auch in unseren Lebensbezügen feststellen. Erfolgreiches wird herausgestellt und Schwieriges so lange wie möglich verheimlicht. Es gibt Dinge, die stehen im Schaufenster des Lebens und manches verschwindet im Lagerraum. Manchmal erzählt man über seine Kinder, solange alles gut geht, und dann plötzlich Schweigen. Manche Dinge, über die man nicht redet. Und wissen Sie, deshalb gefallen mir die Geschichten der Bibel so gut, die überliefert wurden, weil sie so wohltuend aus diesem Raster herausfallen. Wohltuend nicht deshalb, weil man einen hat, der noch schlimmer ist als man selber, sondern wohltuend, weil deutlich wird, die Bibel ist kein Buch für die schönen Seiten des Lebens und wo es uns gut geht, sondern in der Bibel wird etwas berichtet vom Alltag der Menschen. Und deshalb ist es auch ein Buch für den Alltag. Es ist kein Buch voller frommer Erfolgsstorys. Es wird von Menschen berichtet wie du und ich. Und es wird von Menschen berichtet, die ihr Leben mit all seinen Spannungen in Bezug auf Gott begreifen und leben lernen. Unser heutiges Bibelwort berichtet von den Jungs aus der Familie Isaak. Ach ja, der Isaak, kommt es dann manchen in den Sinn, das war ja der, der seine Frau nicht aus dem Flecken geholt hat. Der hat er irgendwo anders hingeschickt, um seine Frau zu bekommen. aber deshalb lief es ja in dieser Familie auch nicht besser. Die hatten zwei Söhne. Der eine, der konnte schaffen. Der hatte Hände zum Zupacken. Der Handschlag war kräftig und seine Haut rau. Und schon als Kind war er einer, der lieber draußen gespielt hat als drinnen. Der andere, der hielt sich mehr an seine Mama. Er ging mit ihr in die Küche, half ihr dort und hat dann auch mit der Zeit gelernt, gut zu kochen. Man könnte sagen, das ist eine Familie, wo es heißt, Esau, der Ältere, war Papas Liebling und Jakob, der Jüngere, Mamas Liebling. Und dann war da noch die Sache mit dem Erstgeburtssegen, den sich der Jakob von seinem Vater erschlichen hat. Der Erstgeburtssegen wurde ja immer dem Älteren gegeben und der Jüngere hat es gut hingekriegt, als er seinen Bruder erlebte, als er heimkam, müde und hungrig und als er mehr Magen als hirngesteuert zustimmte, dass der Erstgeburtssegen nicht ihm, sondern seinem jüngeren Bruder gehört. So ist er mit diesem Segen umgegangen. Nachdem Jakob diesen Segen erschlichen hat, lebte er noch eine kurze Zeit zu Hause, aber es war schnell klar, lange geht das nicht gut mit den beiden. Wenn man Esau auf seinen Bruder Jakob ansprach, dann ließ der kein gutes Haar an dem Jüngeren. Das ist die Familie Isaak, eines Stammvaters des Volkes Israel. Ganz ehrlich, ganz offen und nichts beschönigt. Ich lese uns aus 1. Mose 28 ab Vers 10 und dort wird berichtet: Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an die Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte bis an die Spitze des Himmels, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen, Osten und Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinsiehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hat, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Ich möchte mit Ihnen diese Geschichte anschauen unter zwei Gesichtspunkten. Der erste, von der Tür, die ins Schloss fällt, und vom Himmel, der sich öffnet. Von der Tür, die ins Schloss fällt. Esau ist verletzt, hintergangen und von seinem eigenen Bruder. Der Schmerz sitzt tief. Mordgedanken steigen in ihm auf. Allein die Gegenwart der Eltern verhindern das Schlimmste. Die beiden Brüder gehen immer mehr und immer weiter auf Distanz und Rebekka, die Mutter, bekommt das mit und merkt, hier hilft nur noch die Trennung. Noch einmal segnet Isaak Jakob, diesmal mit dem Segen, den er sich nicht erschleicht, sondern ganz bewusst bekommt. Der Vater segnet den Jüngeren. Dennoch, Jakob muss gehen. Er hat nicht viel außer diesem Segen und dem Ort, an den er gehen soll. Ich bin erinnert worden an einen Satz, der sich so schnell sagt und der doch manchmal die tiefe Zerrissenheit auch in den Familien zum Ausdruck bringt. Versteht ihr euch noch oder habt ihr schon geteilt? Ein locker dahingesagter Satz mit einer schmerzlichen Wahrheit. Wenn's ans Erben geht, dann kommt das Miteinander auf den Prüfstand. Und manchmal werden dann die alten Wunden wieder neu aufgerissen, die man meinte, schon lang hinter sich gelassen zu haben. Papa hatte ich ja schon immer lieber gehabt als mich. Ich musste arbeiten und niemand hat es wahrgenommen. Ja, wenn der Sohn aus der Ferne kommt, wird alles stehen und liegen gelassen. Aber wenn ich, der in der Nachbarschaft wohne, dann täglich vorbeikomme, dann ist es einfach selbstverständlich. Wie in der Familie Isaak. Mamas Liebling, Papas Liebling. Und so sind die Intrigen auch darum gesponnen. Und die Tür fällt ins Schloss. Und eine Tür, die ins Schloss fällt, muss wieder geöffnet werden oder sie bleibt verschlossen. Es wird nicht mehr miteinander gesprochen und jeder wähnt sich im Recht. Doch zurück zum Bibelwort. Familie bedeutet ja in der damaligen Zeit nicht nur der Ort, wo man irgendwo zu Hause ist, sondern sie bedeutete auch Schutzraum. Der einzige Schutz, den Jakob jetzt hat, war ein Stein. In der Luther-Übersetzung heißt es, er legte den Stein zu seinen Häupten. Und dann denkt man manchmal so an kleiner Stein, wo man sein Haupt drauflegt. Aber wenn man den hebräischen Text nimmt, da ist ein großer Stein gemeint. Man muss sich das so vorstellen, Jakob richtet sich so einen Stein zurecht und dort legt er sich schlafen, um wenigstens ein wenig Schutz vor den wilden Tieren zu haben. Jakob befindet sich in einer verfahrenen, in einer schmerzlichen Situation. Und vielleicht hat er sich an diesem Moment auch die Frage gestellt, war es das wirklich wert? Und in dieser emotional schwierigen Situation erlebt er etwas, was ihn total überwältigt. Vom Himmel, der sich öffnet. Im Traum erlebte er eine wunderbare Gottesbegegnung und ihm träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Es begegnen sich hier Himmel und Erde und die Begegnung dieser geht nicht von der Erde zum Himmel, sondern der Himmel kommt zu uns. Die Engel gehen auf und nieder. Wenn wir mit Religionen ins Gespräch kommen und darüber nachgedacht wird, wie ist das eigentlich mit Gott und wie kommen wir mit Gott in Kontakt, dann ist das etwas ganz anderes, wenn wir von uns heraus versuchen, mit Gott in Kontakt zu kommen, oder ob Gott selber den Kontakt mit uns aufnimmt. Im Religionsunterricht habe ich mit den Schülerinnen und Schülern begonnen, über Gottesvorstellungen nachzudenken. Wir haben uns dabei verschiedene Gottesvorstellungen angeschaut, die Menschen zum Ausdruck gebracht haben. Und hinter diesen Gottesvorstellungen stehen Erfahrungen und Gedanken über Gott. Da hat einer gesagt, Gott ist einer mit einem Fernrohr. Ein Gott, der weit weg ist von meinem Alltag, aber ganz genau beobachtet, was ich richtig oder falsch mache. Oder Gott ist einer mit Fragezeichen. Gott ist das Universum oder Gott als strenger Mann. Ganz anders hier. Hier kommt Gott dorthin, wo ein Mensch in seiner tiefsten Tiefe ist. Da kommt es zu einer Begegnung mit Gott, wo ein Mensch nur noch den Scherbenhaufen seines bisherigen Lebens vor Augen hat. Und er spricht zu ihm. Und er spricht zu ihm ganz persönlich. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Und dann kommt ein Versprechen, das er schon dem Abraham gegeben hat. Das will Gott mit Jakob tun. Auf der Flucht, dort wo er es sich am wenigsten gedacht hat, kommt es zu einer einschneidenden Gottesbegegnung. Und Gott stellt sich vor, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Und plötzlich kommt die Geschichte ins Spiel. Gott ist der, der in der Familie Isaaks Spuren hinterlassen hat, den man dort gekannt hat, über den man Geschichten erzählt hat. Und man hat die Geschichte Abrahams wachgehalten. Damals ist dein Opa weggezogen und ist auf diesen Weg gegangen, weil ihn Gott geschickt hat. Das, die Beziehung zu Gott lebendig in einer Familie. Gott ist in dieser Familie Isaak kein Unbekannter, er hat Spuren hinterlassen. Als ich Personalvorstand bei den APIs war, habe ich ja so manche Bewerbungsunterlagen bekommen. Und es war immer spannend, die Lebensläufe von Menschen zu lesen und zu sehen, wie Gott in ihrem Leben Spuren hinterlassen hat. Und wenn es dann zu einem Gespräch kam, habe ich immer wieder nachgefragt, wer hat sie denn geprägt? Wer hat ihnen ihren Glauben nahegebracht? Und das war eines der spannendsten Dinge zu erleben, wie die Geschichte, die Menschen erlebt haben und die sie hineingestellt wurden, vielleicht auch die Familie, vielleicht auch die Oma, die, wo sie dann gesagt haben, da wusste ich, die hat für mich gebetet. Können Sie auch Menschen benennen, durch deren Leben Gottes Gegenwart ins Leben hinein deutlich wurde? Oder ihr Konfis, kennt ihr Menschen, wo er sagt, wenn ich über den Glauben nachdenke, dann stelle ich fest, also bei dieser Person oder bei meinem Opa oder bei meiner Oma, bei den Eltern und sonstigen, da spüre ich etwas davon, dass das mit Gott nicht irgendwo etwas Abgehobenes ist, sondern mitten im Alltag, auch in den Gebrochenheiten des Alltags deutlich wird. Und nun spricht Gott in das Leben des Jakobs hinein. Er spricht ihn nicht nur an, sondern er verspricht ihm Zukunft. Gott sagt, ich habe einen Plan mit dir. Und diese Gottesbegegnung ist entscheidend für Jakob. Und dann kommt es dazu, dass Jakob sagt, und Jakob hat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Jakob lässt sich auf Gott ein. Wenn Gott das tut, wenn er wirklich das ist, was er hier verspricht, wenn er wirklich in meiner Situation, auch in den Gebrochenheiten drin ist, dann soll er mein Gott sein. Gott begegnet dem Jakob an einem Ort, an dem er es am wenigsten gedacht hätte, auf der Flucht, auf dem Scherbenhaufen. Doch gerade da ist Gott zu finden. Wie sieht das denn bei uns aus? Können wir sagen, mein Gott? Und wenn nicht, könnte es vielleicht sein, dass heute Morgen ihr Bethel wird. Wir sehen ja zwar keine Himmelsleiter, Oder vielleicht doch? Unser Blick ist in der Kirche auf das Kreuz ausgerichtet. Dort ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Dort, wo Gott hineinkommt in die tiefsten Tiefen des Lebens und sagt, ich bin da. Es gibt ein tolles Lied, das heißt, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Aber dieser Riss wird durchspannt durch das Kreuz, wird zusammengehalten durch das Kreuz. Und es wird deutlich, der Gott, der sich hier dem Jakob zeigt, ist ein Gott, der im Alltag verortet ist. Für Jakob ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott heilsam und zukunftsweisend. Und sogar die Heimkehr wird ihm angekündigt. Sie wird wieder möglich werden. Die Tür, die zugeschlagen wurde, soll neu aufgehen. Mag sein, dass die Begegnung mit Gott heute Morgen der Anfang ist, auf eine ins Schloss gefallene Tür zuzugehen und sich auf den Weg des Friedens und der Versöhnung zu machen. Der Gott, der sich hier vorstellt, der den Kontakt zu dieser Welt nicht abreißen lässt, will nicht alles beim Alten lassen. Er schafft Veränderung, zunächst bei mir ganz persönlich. Ich darf ehrlich werden. Ich darf Gott mit in mein Lager hineinnehmen und sagen, so sieht's bei mir wirklich aus. Und so, als ein von Gott Veränderter, darf ich auf meine Mitmenschen neu zugehen. Und dann gehen Türen vielleicht wieder neu auf, die bisher ins Schloss gefallen waren. Möge Gott uns schenken, dass wir ihn in unserem Alltag glauben und erleben. Amen. Dass du, Herr Jesus Christus, in unserem Leben bist, dass du durch dein Kreuz und deine Auferstehung den Bogen spannst zwischen uns und dem Himmel, dass du dir nicht zu schade warst, zu uns zu kommen, und zwar in die tiefsten Tiefen hinein. In die Abgründe unseres Lebens nicht nur geblickt hast, sondern in unsere Abgründe gegangen bist und unsere Schuld auf dich genommen hast, dafür danken wir dir. Hilf, dass wir davon leben, selber, jeden Tag neu. Und hilf, dass wir als solche Menschen, die aus deiner Gnade und Barmherzigkeit sich selber nicht mehr ohne dich verstehen können, dass wir so auch unseren Mitmenschen begegnen. Danke, dass du uns annimmst, ohne dass wir etwas dazu beitragen können. Dich beten wir an. Amen. Ich lade Sie ein, mitzubeten. Herr Jesus Christus, auch wir kennen ins Schloss gefallene Türen. Wir wissen darum, wie schwer es ist, diese Türen wieder zu öffnen. Gib uns den Mut zum ersten Schritt auf unseren Nächsten zu. In dir ist die Kraft, du durchbrichst den Streit. Wir kennen aber auch die Herzenstüren, die verschlossen sind vor der Not dieser Welt. Die Not ist weit weg. Hilf uns, unsere Türen aufzumachen für das Leid in dieser Welt. Hilf uns, einzutreten für die sonst keiner eintritt. Hilf uns, uns stark zu machen für die Schwachen. Danke, dass du uns einlädst, unsere Türen aufzumachen und dich einzulassen. Regiere unser Herz und lass uns zum Segen sein für unseren Nächsten. Gemeinsam beten wir:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir nehmen wieder Platz und singen von dem begonnenen Lied noch die Strophen 4 bis 6. Zunächst möchte ich ganz herzlich Danke sagen für die Begleitung an der Orgel und für das Singteam und alle, die am Gottesdienst beteiligt waren. Ich habe jetzt einige Abkündigungen zu machen und eine davon betrifft die Wahl zur neuen Synode und die Kirchenwahl. Das sind einige Dinge, die man weitergibt und die heute auch Sie hören sollen. Der Wahltag ist der 1. Dezember dieses Jahres. Ich war mit der Frau Kugler jetzt auf einem Seminar, damit wir das auch richtig machen. Die Gelübde für die Mitglieder in der Landessynode und im Kirchengemeinderat sind der Gemeinde vorzulesen. Und das Gelübde für einen Kirchengemeinderat oder Rätin lautet: Dem Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als Kirchengemeinderat zu führen und dabei mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut wird und will darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewehrt wird. Ich will in meinem Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche tun. Und das Gelübde für einen Synodalen: Ich gelobe vor Gott, mein Amt als Mitglied der Landessynode im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, zu führen. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Ordnung und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist. Ich will die Verfassung der Kirche gewissenhaft wahren und darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewehrt werde. So will ich treulich mithelfen, dass die Kirche in allen Stücken wachse an dem, der das Haupt ist, Christus. Und das hat dann auch die Auswirkung: Wer ist wählbar? Die im geistlichen Leben stehen und bereit sind, dieses Gelübde abzulegen. Wer am Wahltag das 18. Lebensjahr erreicht hat und diejenigen, die nach der Kirchenwahlordnung § 2 wahlberechtigt sind, das heißt, die durch ihre Teilnahme an der Wahl mitwirken wollen, dass das Evangelium in der Gemeinde gelebt wird, die den Hauptwohnsitz im Bereich der Württembergischen Landeskirche haben oder wirksam zur Landeskirche umgemeldet sind, die nicht nach anderen Bestimmungen von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. Ort und Zeit der Einreichung: Der Fristablauf für die Einreichung ist der 25. Oktober 2019 um 18 Uhr für Vorschläge für die Kirchengemeinderatswahl. Fristablauf der Einreichung für die Synode am 4. Oktober 2019 beim Vertrauensausschuss in der Regel der Geschäftsstelle. Die Aufgaben des Kirchengemeinderats sind vielfältig. Zum einen Bauangelegenheiten, Beratungen, wenn in der Gemeinde etwas zu klären ist und auch in den Gottesdiensten beteiligt zu sein, das, was in den Kirchengemeinden zu entscheiden ist, mitzuleiten, zusammen mit dem Pfarrer. Hinweis: Gemeindeglieder mit mehreren Wohnsitzen in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg können entscheiden, welcher Kirchengemeinde sie angehören wollen. Sie sind dann dort wählbar und wahlberechtigt. Hinweis für die allgemeine Versendung der Briefwahlunterlagen. Das heißt, wir werden es dieses Mal so haben, dass wir dass alle Briefwahlunterlagen bekommen. Man muss die Briefwahl nicht extra beantragen, sondern jeder bekommt die Briefwahlunterlagen. Die kann man aber auch dann mit in die Wahllokale nehmen und dort damit wählen. Aber es soll damit einfach ermöglicht werden, dass auch viele daran beteiligt sein können, die vielleicht auch nicht in den Gottesdienst oder in die Wahllokale gehen können. Dann ist für Schopfloch zu sagen, vielen Dank für das, was letzten Sonntag eingelegt wurde. Es wurden eingelegt 123,12 Euro. Das Geld ist bestimmt für das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Schwerpunktmäßig geht es um die beiden Baumaßnahmen, die Pfarrscheuer in Oberiflingen und das Gemeindehaus hier in Schopfloch. Die Pfarrscheuer in Oberiflingen habe ich zurzeit ständig vor Augen. Unsere Konfis treffen sich heute um 13 Uhr zur gemeinsamen Höhlentour. Wir wünschen euch eine tolle Zeit miteinander und dann auch einen guten Ausklang, gell, bei McDonald's nach dem Erreichen. Heute Abend um 19 Uhr ist Erwachsenenkreis im Gemeinschaftshaus und eine herzliche Einladung für nächsten Sonntag 9 Uhr hier zum Gottesdienst. Und nun freuen wir uns, dass wir in einen Segen mit hineingenommen werden durch das Singteam. So geht nun in diese Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden.